Wenn ich euch folgenden Satz sage, der König schickt seine Wache mit dem Schwert los, um den Angreifer abzuwehren. Stellt ihr euch bei der Wache einen Mann oder eine Frau vor? Vermutlich eine Frau. Oder habt ihr euch etwa einen Mann vorgestellt? Das kann eigentlich nicht sein. Denn das Wort die Wache ist eine grammatisch feminine Personenbezeichnung, die inhärent generisch ist. Manchmal kommt es vielleicht doch auf den Kontext an und nicht auf das grammatische Geschlecht. Habe ich die ersten Menschen getriggert? Dann herzlich willkommen zu diesem Video. Bitte hört bis zum Ende zu, bevor ihr den ersten Kommentar schreibt, denn dieses Thema ist hochkomplex. Viel komplexer, als es der ein oder andere Funkbeitrag oder Kuchen-TV-Rant vermuten lässt. Ab und zu werde ich von Leuten gefragt, warum ich denn keine Gendersprache mit Glottisschlag in meinen Videos nutze, also ZuschauerInnen statt Zuschauer sage. Und meine Antwort darauf ist alles andere als einfach. Denn ich bin grundsätzlich positiv gestimmt gegenüber dem Versuch, neben der Gesellschaft auch die Sprache gerechter zu gestalten. Gleichzeitig halte ich die aktuell verbreiteten Varianten des Genderns für schlecht durchdacht bis hin zu problematisch. Einführung der Gendersprache. Machen wir erstmal ein Gedankenexperiment und gehen davon aus, Gendersprache soll irgendwann flächendeckend mit einer Rechtschreibereform eingeführt werden. Das ist tatsächlich das Ziel vieler Gender-Befürworter, auch Annalena Baerbock hat sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, Gesetzestexte geschlechtergerecht zu gestalten. Dann müssten wir uns erstmal auf eine einheitliche Art zu gendern einigen, besonders für jene Fälle, in denen keine geschlechtsneutralen Formulierungen existieren. Nutzen wir die Beidnennung oder Sonderzeichen, wie es aktuell sehr beliebt ist? Was machen wir im Genitiv Singular oder im Akkusativ Plural? Das Buch des, der, Schülers, in gebe ich an die Gruppe von SchülerInnen? Müssen Artikel, Pronomen und stellvertretende Nomen dementsprechend angepasst werden? Was ist mit inhärent generischen Personenbezeichnungen wie der Gast oder die Person? Der, die GastIn oder die, der Personär? Was passiert mit Komposita oder abgeleiteten Adjektiven? Und welche eingedeutschten Wörter aus dem Englischen müssen eigentlich gegendert werden? Also heißt es der, die FollowerIn und muss es dann auch automatisch der, die StarIn heißen? Apropos Follower, seid ihr schon Follower dieses Kanals? Wenn nicht, dann klickt doch jetzt auf Abonnieren. Jedenfalls, wenn ihr euch mal mit solchen grundlegenden Fragen befasst habt, werdet ihr schnell merken, dass Personen in Podcasts, TV und Fernsehen extrem inkonsequent gendern. Wahrscheinlich, weil es ihnen selbst zu kompliziert ist. Und dass es auch jeder anders macht. Um euch die aktuelle Uneinheitlichkeit im Gendern zu zeigen, hier mal drei Realbeispiele. Hier ein Satz, der so in ein Deutschbuch für den Unterricht in Österreich abgedruckt wurde. Arbeitet zu zweit. Eine ist Zuhörerin, der die andere ist Vorleserin. Eine liest den Abschnitt vor, der die Zuhörerin fasst das Gehörte zusammen. Während hier also mit Schrägstrich gegendert wird, nutzt die Stadt Neuss in ihrer Geschäftsordnung Sternchen und Doppelnennungen. Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben von der vom BürgermeisterIn Auskünfte über die von dieser, diesem oder in ihrem, seinem Auftrag gespeicherten Daten verlangen. Das Auskunftsersuchen ist durch die, den Fraktionsvorsitzenden schriftlich unter wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses an die, den Bürgermeister Innenbürgermeister zu richten. Das ist schon inkonsequent in sich und diese Geschäftsordnung existiert so wirklich. Nummer 3 und mein persönliches Highlight, da Gendersprache mit Schrägstrich oder Sternchen offensichtlich zu kompliziert ist, könnte man ja einfach neue Artikel und Endungen einführen. So schlug es Lan Hornscheid unironisch im Juni 2021 in den Tagesthemen vor.
Die Endung ens, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen.
Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb, sondern ens Käufer und ens Einkaufskorb.
Muss ich jetzt ernsthaft einer Sprachwissenschaftlerin erklären, warum es nicht funktionieren kann, Possessivpronomen, also besitzanzeigende Wörter, alle mit dem gleichen Wort zu ersetzen? Also wenn das Wort ens für ein, sein, mein und dein steht, dann sind wir erstens ganz schnell im Kommunismus angekommen und zweitens würde das wahrscheinlich innerhalb von wenigen Sekunden lebensgefährlich. Also ich stelle mir das gerade vor, Enns Tante liegt in Enns Keller und hat einen Schlaganfall. Liegt jetzt meine Tante in ihrem Keller, seine Tante in deinem Keller oder deine Tante in meinem Keller? Wo muss ich den Krankenwagen hinschicken und wer ist die zu rettende Person? So, jetzt habt ihr drei Beispiele von mir gesehen und ich sehe schon den einen oder anderen aufschreien. Ja, aber man muss ja nicht korrekt und einheitlich gendern, die Geste zählt. Schwierig. Denn dass Sprache grammatikalische Richtlinien und Vorgaben hat, ist langfristig super wichtig. Wenn Privatleute gendern, fällt das vielleicht noch nicht auf und ist auch relativ egal. Aber sobald Behörden und Bildungseinrichtungen uneinheitlich gendern, kann es zu massiven Problemen kommen. Wenn zum Beispiel, so passiert, eine Universität in Kassel Gendern in Hausarbeiten in die Benotung einfließen lässt, ein Schüler beispielsweise aus Frankfurt, die dort geforderte Gendersprache aber nie korrekt erlernt hat. Gerade Schülern mit Migrationshintergrund, Lese-Rechtschreibschwäche oder Sehbehinderung kann die akademische Laufbahn so massiv erschwert werden. Und das ist wirklich diskriminierend. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum der offizielle Rat für deutsche Rechtschreibung geschlechtergerechte Schreibung nicht empfiehlt. Zitat: Rücksicht zu nehmen ist auch auf die mehr als 12% aller Erwachsenen, die nicht in der Lage sind, auch nur einfache Texte zu lesen und zu schreiben. Auch Menschen, die innerhalb oder außerhalb des deutschsprachigen Raums Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache erlernen, sollte der Sprach- und Schrifterwerb nicht erschwert werden. Ich habe in meinen Recherchen zusätzlich herausgefunden, dass besonders für sehbehinderte Menschen das Nutzen von Genderstern, Unterstrich oder Doppelpunkt mitten in einem Wort in Online-Texten zu einem echten Dilemma werden kann. Viele Screenreader-Programme sind, weil es eben noch keine Einheitlichkeit gibt, nicht richtig auf diese Regeln eingestellt und lesen diese Sonderzeichen komplett vor. Also dann heißt es der/die Student-innen. Das ist bei einem Wort jetzt nicht so schlimm, aber bei durchgegenderten Texten schon schwierig. Wir fassen vorerst zusammen, das korrekte Einführen einer Gendersprache, wie wir sie aktuell vermehrt sehen, ist vermutlich unmöglich. Denn um langfristig eine einheitliche Sprache zu gewähren, bräuchte man eine bundesweite Rechtschreibereform. Und diese würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit andere Minderheiten diskriminieren. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück und denken mal generell über die Ursprünge und die Sinnhaftigkeit der Gendersprachbewegung nach. Bleibt bei mir, es wird spannend. Es geht für die meisten jetzt vermutlich über alles hinaus, was ihr bisher so an oberflächlichen Argumenten gehört habt. Und ich kann euch versprechen, ich bin nicht komplett kontra. Also am Ende werde ich auch meine Lösung anbieten, wie man Sprache vielleicht gerechter machen könnte. Ursprünge der Gendersprache. Die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch und Senta Trömmel-Plötz gelten nach einigen wenigen Vorläufern als die bedeutendsten Begründerinnen der feministischen Linguistik in Deutschland. Man könnte so weit gehen zu behaupten, dass der Beginn von genderbewusster Sprache neben Bewegungen aus dem Ausland auf sie und ihre Werke in den 70er und 80er Jahren zurückzuführen ist. Wichtiger Einschub: Luise F. Pusch hält, wie viele Sprachwissenschaftler, das Gendern mit Binnensternchen für nicht so sinnvoll.
Geschrieben finde ich das bedenklich. Die Queer Community, die den Genderstern vorgeschlagen hat, hat einen Fehler gemacht, insofern als sie diesen Genderstern da in die Mitte tun will und ihn als Platzhalter versteht. Also die Symbolik ist falsch. Und es darf nicht als Platzhalter verstanden werden, das ist meine These, sondern als Metasymbol, ähnlich wie Anführungsstriche. Und ein Sternchen am Anfang oder am Ende, aber bitte nicht in der Mitte, würde sagen, dieses Wort ist inklusiv gemeint.
Sie sucht also nach anderen Wegen, Sprache gerechter zu machen. Dass diese teilweise sehr radikal sind, darüber sprechen wir gleich. Aber zurück zum Thema. Ich habe mir einige Interviews von Luise F. Pusch angeschaut und sie kritisiert an der deutschen Sprache vor allem zwei Dinge. Erstens, dass Frauen im Wortschatz benachteiligt werden. Sie nennt als Beispiele Worte wie Mann, das vom Wort Mann abgeleitet ist, oder Mannschaft oder etwas auf Vordermann bringen. Zweitens, dass Frauen in der Wortbildung und in der Grammatik benachteiligt werden. Also der Fakt, dass Worte für Frauen aus den Worten für Männer abgeleitet werden, Schüler, Schülerin, und dass das eine Abhängigkeit symbolisiert, sowie den Fakt, dass das generische Maskulinum nach Belieben auch für Frauen stehen kann und Frauen somit nur mitgemeint werden. Wie viele Einwohner hat eine Stadt? Meint auch Frauen. Wer wird Millionär? Meint auch Frauen. Soweit so gut. Obwohl ich diese Thesen teilweise nachvollziehen kann, muss ich sagen, dass es auch zu jeder ihrer Behauptungen Gegenbeispiele gibt. Zusätzlich möchte ich für den Kontext nochmal erwähnen, dass Luise F. Pusch und Senta Trömmel-Plötz in ihren Einstellungen teilweise sehr rigoros und radikal sind. Luise F. Pusch könnte sich zum Beispiel ernsthaft vorstellen, die Idee einer ihrer Kolleginnen umzusetzen und fortan für alle Berufsbezeichnungen nur noch das generische Femininum zu nutzen. Also das generische Maskulinum komplett zu streichen. So nach dem Rotationsprinzip. Also jetzt waren jahrelang die Männer Männer dran, jetzt sind die Frauen dran.
Da ist es schon einfacher, wie Ursula zum Bühl zu sagen, jede Studentin sollte ihre Arbeit rechtzeitig bei ihrer Professorin abgeben und zu sagen, die Männer sind alle herzlich mitgemeint.
Und Senta Trommel-Plötz hat ein Buch mit dem Titel Gewalt durch Sprache, die Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen rausgebracht. Schwierig. Man sollte also nicht alles, was sie sagen, 100% für bare Münze nehmen. Es gibt auch viele Sprachwissenschaftler, die sich von der Position her konträr zu ihnen aufstellen. Trotzdem werden ihre Thesen, gerade jene, dass Frauen im generischen Maskulinum nur mitgemeint wären, von sehr vielen Gendersprachbefürwortern als Pro-Argument aufgeführt und teilweise auch einfach so lapidar dahergesagt. Obwohl das eigentlich ziemlich krasse Aussagen sind. Und deshalb werden wir jetzt erstmal die Substanz dieser zwei Thesen und somit auch den Sinn von Gendersprache prüfen. Und mir ist ganz wichtig, ohne blöde Argumente wie Sprache verändert sich nicht. Doch, tut sie. Oder Sprechpausen zu machen ist total unnatürlich. Nein, ist es nicht, du Horst. Du kannst auch Spiegelei sagen und sagst nicht Spiegelei. Also bitte kommt mir nicht mit diesen teilweise sehr inflationär genutzten Gegenargumenten, die teilweise einfach nicht haltbar sind. Wir gehen das Ganze jetzt mal sprachwissenschaftlich an. These 1. Frauen werden im Wortschatz benachteiligt, ist relativ zügig abgehandelt. Es stimmt, dass das Wort Mann vom deutschen Wort Mann abstammt. In einigen anderen europäischen Sprachen ist das sogar noch extremer. Hier ist sogar das Wort Mensch, im sozialen Kontext, nicht im biologischen, gleichbedeutend mit dem Wort Mann. L'homme im Französischen, el hombre im Spanischen, l'uomo im Italienischen und man im Englischen. Der Mensch liebt die Natur. Man loves nature. El hombre ama la naturaleza. Das war der Moment, in dem sich die 4 Jahre Spanischunterricht endlich ausgezahlt haben. Zurück zum Punkt. Also diesen Fakt kann man durchaus kritisch sehen, dass das Wort Mann oft gleichbedeutend mit dem Wort Mensch gesetzt wird in europäischen Sprachen, dass man Mann sagt, also Mann geht da und dahin. Es ist aber auch einfach jahrhundertlangen sprachlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen geschuldet. Dem Vaterstaat oder Vaterland wäre gegenüberzustellen, dass sich schon vor langer Zeit auch Worte und Redensarten wie Muttersprache, Mutter Natur und Mutter Erde entwickelt haben, ebenfalls in allen dieser europäischen Sprachen. Das Feminine wird eben oft mit der Natur in Verbindung gebracht. Wir haben zum Beispiel auch das Frauenkraut, den Frauenmantel, den Frauenschuh und den Frauenfarn. Ja, eine Frau ist Teil einer Mannschaft, aber ein Mann kann auch eine Jungfrau sein. Ich habe mal, und das hat jetzt wirklich gar keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern ist einfach nur aus Spaß, einen Scrabble-Wortfinder genutzt, um Worte ausfindig zu machen in der deutschen Sprache, die Mann und Frau enthalten. Mann hatte 954 Treffer, Frau 685. Allerdings, Vater hatte 134 Treffer, Mutter ganze 478. Ich kann wirklich keine wissenschaftliche Aussage darüber treffen, ob der deutsche Wortschatz wirklich vom Mann dominiert wird. Ich persönlich habe einige Gegenbeispiele gefunden, aber vielleicht auch nicht genug. Wenn der Wortschatz aber wirklich Frauen benachteiligen würde, dann könnten auch die aktuell beliebten Varianten der Gendersprache mit Sternchen in dieser Thematik nicht wirklich was ändern. Also wir müssten schon ein neues Wort für Mann entwickeln. Außerdem müssten wir alle Worte oder Redensarten, die Mann, Frau, Vater oder Mutter enthalten, umformulieren. Ich persönlich denke, der Aufwand dafür wäre viel zu hoch. Außerdem ist es die Kultur betreffend auch etwas Schönes, solche Redensarten zu haben. Man kann diese auch provokativ oder künstlerisch nutzen, wie sogar Luise F. Pusch selbst das in einem ihrer Werke macht, indem sie hier von Deutsch als Männersprache anstatt Deutsch als Muttersprache schreibt. Ich als Frau fühle mich heute nicht diskriminiert, wenn man Vaterstaat sagt. Ob das zu strukturellen und gesellschaftlichen Problemen führt oder in der Vergangenheit geführt hat, kann ich aber nicht final beantworten. Das kann wahrscheinlich keiner mit 100%iger Sicherheit beantworten, denn um hier eine Kausalität festzustellen, spielen viel zu viele Faktoren mit rein. Konkreter wird es allerdings bei der zweiten These. Für These 2, Frauen werden in der Wortbildung und in der Grammatik benachteiligt, müssen wir etwas weiter ausholen. Sprechen wir zuerst über Genus und Sexus. In der deutschen Sprache gibt es 3 grammatische Geschlechter, auch genannt Genera. Maskulinum, Neutrum und Femininum, also der Löffel, das Messer, die Gabel. Diese Genera sind recht gleichmäßig und auch recht willkürlich über alle Substantive der deutschen Sprache verteilt. Also man kann manchmal Muster erkennen, aber grundsätzlich weiß man jetzt nicht genau, warum welches Objekt welchem Genus zugeordnet wird. Vermutlich einfach, um die Bezugnahme zu erleichtern. Wenn man allerdings auf Personenbezeichnungen schaut, sieht das etwas anders aus. Sobald eine Person bestimmten Geschlechts gemeint ist, wie im Familienkontext, stimmt das Genus mit dem Sexus, also dem realen Geschlecht der Person, überein. Die Mutter, der Vater, die Tante, der Onkel, die Tochter, der Sohn, die Stute, der Hengst. Was? Ja, das gilt auch für alle anderen Tiere, nicht nur für den Mensch. Und wenn mir jetzt Leute sagen, ja, aber was ist mit das Mädchen? Liegt zum Beispiel daran, dass das Mädchen von die Magd abgeleitet ist, schon vor einigen Jahrhunderten, und Verniedlichungen mit Chen im Deutschen immer zum Neutrum werden. Das gilt auch für Maskuline, also der Bruder, das Brüderchen. Also bei Personen bestimmten Geschlechts kann man eigentlich immer ableiten, dass Genus und Sexus übereinstimmen. Und jetzt aufgepasst. Wenn wir jetzt zu Personen unbestimmten Geschlechts kommen, sind die Genera, genau wie bei Sachgegenständen, recht gleichmäßig und auch recht willkürlich verteilt. Zum Beispiel die Person, der Gast, das Genie, die Koryphäe, der Laie, das Kind, die Lehrkraft, der Lehrkörper, das Lehrpersonal, die Geisel, der Mensch, das Mitglied. Ich könnte ewig so weitermachen, aber eins steht fest. Alicia ist eine Person, aber auch ein Mensch und ein Genie. Und während ich das sage, wechsle ich nicht mein Geschlecht, sondern lediglich die grammatische Personenbezeichnung. Also glaube ich zumindest. Ich kann gleich mal nachgucken. Menschen, die Personenbezeichnungen unbestimmten Geschlechts, die auch noch teilweise zusätzlich vom Genus neutrum sind, gendern, liegen falsch. Also das Mitglied kann und muss nicht gegendert werden. Ja, ich meine dich, Anne Will.
Das steht da noch an in der Hand der Mitgliederinnen und Mitglieder der SPD.
Und wenn man sich jetzt aus einem für mich nicht erklärbaren Grund dazu entscheiden sollte, Personenbezeichnungen unbestimmten Geschlechts, die inhärent generische Maskuliner sind, wie der Gast, zu der die Gästin zu gendern, müsste man konsequenterweise auch die Person zu der die Personär gendern. Mensch zu Menschin, Laie zu Laiin, Geisel zu Geiseler und so weiter und so fort. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass das Quatsch ist, da die Genera unter Personenbezeichnungen unbestimmten Geschlechts ja eh recht gleichmäßig und somit auch gerecht verteilt sind. Unser Problem sind vielmehr die movierten Personenbezeichnungen. Die gibt es nämlich ganz oft bei Berufen und Tätigkeitsbeschreibungen. Und jetzt Obacht! Movierung und generische Maskulina. Was heute unter den fast inflationär genutzten Begriff generisches Maskulinum fällt, sind eigentlich Personenbezeichnungen, zu denen eine movierte weibliche Form existiert. Was ist eine Movierung? Wie wir ja eben erörtert haben, haben viele Personenbezeichnungen kein echtes Geschlecht, also kein Sexus, sondern lediglich ein Genus, ein grammatisches Geschlecht. Mit der Movierung, fachsprachlich auch Sexusdifferenzierung, kann man aber einem bestehenden Wort ein echtes Geschlecht, also ein Sexus, hinzufügen. Meistens mit dem Suffix in und einer Verumlautung des Stammvokals. Aus dem grammatischen Maskulinum, aber sexusneutralem Wort Lehrer, das theoretisch für beide stehen kann, wird durch die Movierung Lehrerin. Und hiermit ist eindeutig eine weibliche Person gemeint. Das Deutsche ist eine Sprache mit auffällig weit verbreiteter Movierung. Und am häufigsten ist die Movierung vom Maskulinum ins Femininum. Es gibt das übrigens auch andersrum. Also zum Beispiel eine Movierung vom Femininum ins Maskulinum wäre aus Braut Bräutigam zu machen oder aus Hexe Hexer zu machen und aus Witwe Witwer. Aber das ist wie gesagt eher eine Seltenheit. Typisch ist es andersrum. Gerade bei Berufsbezeichnungen, Titeln und Tätigkeitsbezeichnungen. Und hier an dieser Stelle liegt die Hasin im Pfeffer. Problem bei movierten grammatischen Maskulina ist, es gibt also eine Sexusdifferenzierung für Frauen, aber keine für Männer. Also man sagt die Lehrerin, wenn man eine Frau meint, aber nicht der Lehrero oder sowas, wenn man einen Mann meint. Das Wort Lehrer kann für eine Person unbekannten Geschlechts, aber auch für eine männliche Person stehen. Und deswegen kann es zu Missverständnissen kommen, sofern der Kontext nicht klar ist. Die Betonung liegt auf kann. Und jetzt ein bisschen historischer Kontext. Bis zum Ersten Weltkrieg haben hauptsächlich Männer gearbeitet. Wenn man aus dem Verb einer Tätigkeit ein Substantiv für eine Berufsbezeichnung ableitet, dann ist das in vielen Fällen ganz easy, indem man einfach einen Suffix mit er nutzt. Also aus weben wird Weber, lehren Lehrer, malen Maler, fahren Fahrer. Und so weiter. Und dass dies rein grammatikalische Maskuliner sind, hat erstmal nichts mit dem Geschlecht der Person zu tun, die diesen Beruf ausübt. Da aber in der Vergangenheit hauptsächlich Männer Berufe innehatten und gearbeitet haben, war es relativ egal und hat sogar gepasst, dass das grammatische Maskuliner und das Sexus der Person, also männlich zu sein, gleichbedeutend war. Die Ehefrauen dieser Männer hat man wiederum lange Zeit mit den movierten Formen der Berufsbezeichnung angesprochen. Also die Müllerin war einfach die Ehefrau des Müllers. Die Bürgermeisterin die Ehefrau des Bürgermeisters. Auch Titel und Familiennamen wurden so angepasst. Also findet ihr bestimmt auch in der Literatur, die ihr im Deutschunterricht lest. Ich habe eben in mein Kabale und Liebe aus der Schule geschaut und da heißt es auch Miller und die Frau heißt Millerin. Und das ist wirklich ziemlich ungerecht und symbolisiert auch sprachlich sehr unmissverständlich die Abhängigkeit der Frau vom Mann. Erst später, als es normal wurde, dass Frauen vollwertig und unabhängig berufstätig waren, setzte sich diese movierte Bezeichnung als Berufsbezeichnung durch. Frauen waren dann Lehrerinnen. Im Osten Deutschlands, also der DDR, lief das übrigens etwas anders. 1989, kurz vor der Wiedervereinigung, lag der Anteil der berufstätigen Frauen in der DDR bei 92% und in Westdeutschland lediglich bei 50%. Also versteht mich bitte nicht falsch, in der DDR lief so einiges schief. Aber was dort sehr selbstverständlich war, war, dass Frauen gearbeitet haben. Und interessant ist hier, dass viele DDR-Frauen sich selbst mit der generisch maskulinen Berufsbezeichnung betitelten. Also Annette ist Lehrer, Katrin ist Vorarbeiter und Mandy ist Dreher. Das kann man jetzt albern finden. Am Ende muss man aber auch zugestehen, Genus in der Sprache ist ja nicht gleich Sexus. Und somit ist das nicht falsch. Es ist einfach nur eine alternative Sprachentwicklung und ein anderes Sprachverständnis. Ganz interessant ist dazu dieser journalistische Beitrag von Nele Polacek. Sie zieht hier, im Gegensatz zu mir und der DDR, den zugegebenermaßen eleganteren Vergleich zum Englischen, wenn es um das Wort Prime Minister geht, also Premierminister. Die englische Lösung für dieses Problem ist es nicht, eine weibliche Form einzuführen, obwohl Prime Ministress durchaus ginge, sondern eine Frau zu wählen. Als Margaret Thatcher Premier wurde, wurde das Wort Prime Minister faktisch generisch, konnte Männer und Frauen bezeichnen und wird mit jedem weiblichen Prime Minister immer generischer. Also im Prinzip haben wir schon einen Fehler gemacht, als wir Angela Merkel, als sie gewählt wurde, nicht als Bundeskanzler betitelt haben, sondern extra für sie eine movierte Form erstellten. So, als sei es ein Sonderfall, dass eine Frau Kanzler sein kann, der nochmal die explizite Betonung des weiblichen Geschlechts braucht. Denn am Ende muss man ja sagen, im 16. Jahrhundert wäre die Frau Bundeskanzlerin einfach nur die Frau des Bundeskanzlers gewesen. Hätte es damals schon Bundeskanzler gegeben. Nele Polacek selbst geht sogar so weit zu behaupten, dass das Gendern mit Sternchen an sich sexistisch sei, weil man das Geschlecht von Frauen und Diversen immer ausdrücklich hervorhebt, anstatt endlich alle Menschen gleich anzusprechen. Und ich will nicht albern klingen, aber hört erstmal bis zum Ende zu, denn hier wäre eine Idee, Sprache gerechter zu machen. Lösungsvorschlag. Ich will mir nicht anmaßen, sprachwissenschaftlich oder soziologisch zu entscheiden, was die beste Lösung ist, um Sprache zu gendern. Aber was ich weiß, ist, dass viele Formen des Genderns daran scheitern, dass sie zu kompliziert sind und keinen Anklang finden, gerade unter Nicht-Akademikern, aber auch in der breiten Masse der Bevölkerung. Darauf weisen zum Beispiel Umfragen von Infratest oder das ZDF-Politbarometer hin, bei denen jeweils 65% und 71% der Befragten, darunter Männer und Frauen, gegen das Gendern waren. Tendenz beim Infratest im Vergleich zum Vorjahr sogar steigend. Ein Grund dafür könnte sein, dass Gendersprache sich für viele wie ein Zwang von oben anfühlt. Denn Sprache, wenn sie sich natürlich entwickelt, tendiert er dazu, einfacher zu werden als komplizierter. Und seien wir mal ganz ehrlich, viele Formen des Genderns verkomplizieren Sprache. Für mich wäre also die simpelste Lösung dieses Dilemmas, sämtliche Movierungen aus der deutschen Sprache zu streichen. Also Worte wie Lehrer zukünftig auch für weibliche Lehrer zu nutzen. Und Unterscheidungen, wenn sie wirklich wichtig sind, mit Adjektiven zu treffen. Also der männliche Lehrer, der weibliche Lehrer. Genauso wie man heutzutage auch sagt, die männliche Leiche, die weibliche Leiche und nicht Leiche und Leicher. Wenn Frauen und diverse sich auch als Schüler, Student oder Lehrer bezeichnen würde, würde man dieses Wort vielleicht irgendwann genauso wenig für männlich halten, wie man das Wort Mensch für männlich hält. Ich erinnere nochmal, der Mensch. Das müsste natürlich dann auch für männliche Movierung gelten, also man müsste einen Mann dann auch als Witwe bezeichnen oder als Hexe oder als Braut, einfach weil es die konsequent kürzere Form ist. Ne? Gleichberechtigung. Übrigens bin ich im Rahmen meiner Recherchen selbst erstmal so spontan auf diese Idee gekommen, musste dann aber feststellen, dass schon einige Leute vor mir schon ähnliche oder sogar die gleichen Ideen hatten. Obviously, also ja, am Ende bin ich halt doch nur YouTuber. Wenn man jetzt wirklich Movierungen aus der Sprache streichen wollte, bräuchte es für so eine sprachliche Umstellung natürlich eine gewisse Umgewöhnungszeit. Aber es wäre im Vergleich zu vielen anderen Gender-Methoden relativ simpel. Und ganz ehrlich, viele von uns können das ja schon. Also wir sagen häufig Dr. Ute Schmitz oder Dr. Angela Merkel, obwohl vom Wort Doktor auch eine movierte weibliche Form, also Doktorin, existiert. Und wenn wir ehrlich sind, viele Menschen, ich würde behaupten, der Großteil der Menschen, aber ich kann es nicht hundertprozentig belegen, stellen sich beim Satz eine Gruppe von Lehrern schon ihr Leben lang Männer und Frauen vor, weil sie wahrscheinlich auch ihr Leben lang männliche und weibliche Lehrer hatten. Lass uns doch lieber dieses Verständnis in der Gesellschaft stärken, anstatt krampfhaft die Sprache zu verändern, so dass irgendwann alle Menschen bei dem Wort eine Gruppe von Chefs gleichzeitig an Männer und Frauen denken. Am Ende muss man sich auch die Frage stellen, wie sehr Sprache denn wirklich Wirklichkeit schafft. Schon heute sind 66%, also die Mehrheit, der Humanmedizinstudenten weiblich und ca. 73% der Apotheker weiblich, obwohl uns seit Jahren der Slogan "Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" um die Ohren geklatscht wird. Klar, es gibt diese berühmte Kindergartenstudie, die uns wirklich auf jedem zweiten Funkkanal, wenn es um diese Debatte geht, präsentiert wird. Es gibt auch weitere Studien, die den Sinn vom Gender nachweisen wollen, aber es gibt auch Gegenstudien. Oft ist der Studienaufbau sehr entscheidend und die aktuelle Studienlage zum Gendern insgesamt ist ehrlicherweise noch sehr dünn. Ich verweise hier mal auf ein Video in der Infobox, um nicht den Rahmen zu sprengen. Und ich will nochmal auf den Anfang des Videos verweisen, obwohl er jetzt schon ein bisschen her ist. Gendern kann auch diskriminierend für andere Minderheiten werden. Deshalb sollten wir Kosten und Nutzen hier wirklich gut abwägen. Kann Sprache die Welt wirklich verändern? Und wenn ja, zu welchem Preis? Sollten wir nicht lieber alle unsere Ressourcen darauf verwenden, endlich Chancengleichheit in der Gesellschaft herzustellen? Wenn ihr da draußen, also meine Zuschauer, symbolisch MitarbeiterInnen sagen wollt, dann go for it. Go for it. Ich habe das in der Vergangenheit sogar auch gemacht. Seid euch nur bewusst, dass das wahrscheinlich nicht die finale Lösung sein kann und wird, aus den eben genannten Gründen. Bitte greift auch nicht Leute, die gendern, grundlos an. Sucht, wenn, dann die sachliche Diskussion. Denn ich bin der festen Überzeugung und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ganz, ganz viele Leute, die gendern, das aus den besten Intentionen und Absichten machen. Wenn Privatleute miteinander sprechen, sollte es sowieso niemals Sprachverbote geben. Ich habe einige Freunde, die gendern, aber auch viele, die das nicht tun. Und es ist mir wirklich sowas von. Wen ich aber zu mehr Verantwortungsbewusstsein anhalten möchte, sind Universitäten, Behörden und die öffentlich-rechtlichen Medien. Vor allem an die Medien. Befasst euch bitte ausgiebig mit der Geschichte, der Entwicklung und der Grammatik der deutschen Sprache, bevor ihr wie wild teilweise inkonsequent drauf losgendert, dabei noch ganz viele Sachen falsch macht und somit nur Chaos und Spaltung in der Gesellschaft provoziert. Und an die Bildungseinrichtungen, fragt euch bitte, wie sinnvoll es generell ist, aus wissenschaftlicher Sicht zu gendern und das teilweise auch noch einzufordern. Gerade wenn ein großer Teil der Bevölkerung das gar nicht möchte und zusätzlich einem kleinen, aber wichtigen Teil unserer Bevölkerung dadurch Chancen verwehrt wären. Danke.